The Zone Podcast. Game on, der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast. Auch wenn die Welt und das Leben so viel Ungewisses hat in diesen Zeiten. Wir sind für euch da, auf uns ist Verlass. Auch an diesem Game-On-Tag senden wir. Und auch wenn die Zeit irgendwie so rast und wir auch schon wieder im Oktober sind, die Folge Nummer 119 von Game On, dem The Zone Podcast, läuft an diesem 4. Oktober 2022. Und man spürt und man riecht es förmlich. Sie ist noch ganz warm. Denn wir nehmen diese Folge Montagnacht auf. Jetzt, da die Katzen alle grau sind. Und ich freue mich sehr, dass dieser Experte von Spitz wie ein Pfeil, Schimpf wie ein Board wieder mit dabei ist. Das ist mein Lieblingstitel meines wahrscheinlich irgendwann neuen Podcastes. Robby Marjanović ist da. Und ich finde, er sieht eigentlich, obwohl es 1.21 Uhr ist, er sieht eigentlich einigermaßen frisch aus. Dabei war es ein langer Dartsabend, denn Tag 1 des World Grand Prix ist gespielt.
Ja, hallo Elmar, ich grüße dich natürlich und alle Darts-Lauscher, die mal wieder dabei sind. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und der Schein drückt, ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Und Folge 119 wird ja eine schwierige Aufgabe heute für mich. Weißt du, was mir bei der 119 einfällt? Nur mal so wieder mal komplett random reingeworfen. Das war eine der übelsten Beleidigungen, die ich per Social-Media-Kommentar jemanden so hinterlassen habe. Die hat was mit der 119 zu tun. Weil ich jemanden mal geschrieben habe, du hast so wenig Ahnung von Darts, du fängst bei der 119 auf 20 an.
Auf 20 so, an.
Ja.
Ich habe direkt gewusst, worauf du hinaus willst.
Ja. Das ist so die unterste Stufe von meinen Beleidigungen, die ich so öffentlich raushaue.
Heute war ja der Tag der Deutschen Einheit und ich habe mich heute Morgen von meinen Kindern überreden lassen, doch noch auf die Wiesen zu gehen. Ich war heute 4-5 Stunden auf der Wiesen und es war total schön. Es war ja endlich nochmal ein schönes Wetter und nachdem es hier viel geregnet hatte, war es echt ein Sonntag und es war zwar rappelvoll auf dem Oktoberfest, aber für die Kinder war es geil. Mir hat's echt auch Spaß gemacht. Du, sind viele Fahrgeschäfte haben wir abgeklappert, also weniger ich als die Kinder. Die sind vom Freefall. Würde ich niemals machen können übrigens. Freefall 85 Meter hoch, das Ding. Wenn ich da oben hängen würde bei 85 Meter, ich glaube, ich würde runterspringen. Ich würde das nicht aushalten können.
Ja, mich kannst du mit sowas auch jagen. Also ich sehe das gar nicht ein. Aber ich finde es so cool, dass Kinder da überhaupt sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Die machen das einfach. Weißt du, ich meine? Vielleicht sollten wir ab und zu mal ein bisschen mehr Kinder sein. Einfach mal machen. Was kann schon passieren, außer dass das Ding auseinanderfällt?
Na gut, was passieren kann, da gab es ja letztens ein paar Videos, ne? Als so ein Sitz mal eben auseinandergebrochen ist, darüber darfst du gar nicht nachdenken. Ja, aber es war schön, es war cool, war gut. Und dadurch vielleicht auch der Tag bei mir heute ganz schön lang, weil wir nämlich früh aufgestanden sind und jetzt ist es ja immer so beim World Grand Prix, die ersten zwei Tage sind lange Übertragungstage, weil 8 Partien gespielt werden und wenn dann noch so ein paar Matches drin vorkommen, die in den dritten Satz gehen, dann kann es echt lang werden. Aber das war ein Tag, der, finde ich, Spaß gemacht hat, diese erste Runde, die viele interessante Partien trägt, ne? Die gute Matches dabei.
Ja, ich fand's auch endlich mal wieder so ein richtiges Major. Weißt du, ich meine, nach dem World Matchplay, ich finde, das hat am meisten Stil irgendwie, am meisten Prestige, finde ich, auch bei der PDC. Und der Modus ist halt so besonders, dass du einfach auch gespannt bist drauf, weil es vor allem auch nicht so viel mit Anwurf und wer den Vorteil hat beim Anwurf zu tun hat. Weil sobald einer 3 Darts daneben wirft beim Doppel, ist eben das Ganze wieder neu gemischt von den Karten her. Und Pech so ein bisschen heute für Leicester war natürlich, dass Leicester City oder wie der Verein heißt, heute ein wichtiges Heimspiel hatte, dass die Halle deswegen nicht ganz so gefüllt war, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie groß Leicester ist, aber ich denke mal, so viele Sportfans werden die auch nicht haben. Aber wie gesagt, ich bin auch schon gut im Feeling so. World Grand Prix gefällt mir.
Ja, gefällt mir auch. Ist wirklich eines meiner Lieblingsturniere. Klar, so eine WM steht da drüber, logisch, weil es eine größere Bedeutung hat. Aber der Modus Double In, Double Out ist super. Und heute hat es ja schon wieder einen auch erwischt, ne? Mit Luke Humphries, der die Doppelquote nicht aufrechterhalten kann, der viel zu viele Darts verspielt, um in die Legs reinzukommen, wird abgefangen von Chris Dobie. Das sind einfach Matches, die gibt's nur beim World Grand Prix. Und das ist cool.
Ja. Es kommt ja, es ist ja doppelt irgendwie. Auch Set-Modus ist ja was Besonderes und dann noch Double In, Double Out. Also du kriegst es wirklich doppelt rein. Wenn es nicht läuft, dann ist es echt schwierig. Aber ich habe ja gehört noch, Luke Humphries ist wohl mit den Gedanken sowieso ganz woanders. So,
der kriegt Nachwuchs, ne?
Ja, der wartet ja quasi jede Minute drauf, dass sich jemand meldet und sagt, es geht los. Und da kann ich auch verstehen, dass man dann vielleicht nicht ganz so an Bord ist mit den Gedanken.
Ja, bevor wir so ein bisschen genauer auf den ersten Tag vielleicht eingehen, nochmal generell, also 25. Auflage des World Grand Prix, das ist ein Jubiläum. Seit 1998 gibt es dieses Turnier, das ja auch von Taylor lange Zeit enorm geprägt worden ist, mit seinen 11 Siegen. Es ist so unglaublich, wie viel der Mann gewonnen hat, ne? Ja. Und der hast ihn wieder 11-mal als Sieger drin und damit hat er auch mehr als doppelt so viele Turniersiege als der Zweitbeste, als der Van Gerwen. Der mit 5 auch nicht so schlecht dabei ist übrigens.
Nö. Aber ich habe heute wieder gelesen, erstes Preisgeld für einen World Grand Prix Sieg für Taylor, 9.000 Pfund. Weiß ich mal, also preisgeldtechnisch ist, denke ich mal, Van Gerwen, weiß nicht, ob er vorne ist beim World Grand Prix, aber schon extrem, wie sich das geändert hat. 7.500 gibt es jetzt für Runde 1.
Ja, 130.000 dann, ne, für den Sieger. Ja.
Die haben nochmal draufgepackt, ja.
Ja. Und zum ersten Mal zwei Deutsche mit dabei. Ich stehe mal ganz kurz auf. Ich weiß, Chips essen beim Podcast ist scheiße, aber es ist mir auch egal. Es ist einfach zu spät dafür. Ich habe so Hunger. Was isst denn du da?
Beefy. Ich habe heute nicht zu Abend gegessen und in weiser Voraussicht an der Tanke Beefy gekauft, nachdem ich hier an den Supermarkt gefahren bin. Und dann vorm Supermarkt fällt mir ein, es ist Feiertag. Vorher, also heute Nachmittag.
Ich glaube, ich habe 20 Jahre lang keine Beefy mir gekauft.
Echt? Der Klassiker auf dem Weg, irgendwo Tankstelle, lange Fahrt, da musst du immer ein Beefy reinhauen.
Ein Beefy?
Ein Beefy, ja. Riecht zwar nicht so gut aus dem Mund, wenn man so ein Beefy isst, aber ein Tod muss man sterben.
Hast du Mundhorst?
Ja.
Ja, okay. Oder Maulhorst, wie es, glaube ich, heißt. Ich gehe mal ganz kurz, du musst jetzt ein bisschen Strecke machen, weil ich jetzt aufstehen werde, Robby, und weil ich mir ganz kurz...
Ja, Chips, okay. Dann werde ich was los.
Und euch zu Hause los, ja.
Okay, mach mal. Ja. Nee, ich möchte die Gelegenheit einfach so ein bisschen ergreifen und mich bei ein paar Leuten bedanken. Vor allem bei den Leuten, weil ich heute wieder so eine kleine Fahrradtour gemacht habe mit meinen Kindern. Und mein allerherzlichster Dank geht eigentlich raus an alle, die noch blinken, wenn sie Auto fahren. Ich finde, das ist irgendwie so eine Sache geworden, das sieht man gar nicht mehr so oft. Und gerade seit ich so viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, muss ich sagen, ich bin so dankbar an alle Autofahrer, die wirklich noch diesen kleinen Hebel links am Lenkrad betätigen und mir somit sagen und allen anderen, wohin sie fahren wollen. Das ist so eine Riesenhilfe. Deswegen nochmal vielen lieben Dank an alle, die blinken.
Ja. Es gibt ja viele, die aber so spät blinken, dass sie eigentlich gar nicht blinken müssten. Verstehst du? Die warten so lange, dann kannst du es auch lassen. Dann fahr einfach um die Kurve, dann ist es sowieso scheißegal. Ja. Das raff ich irgendwie nicht. Du musst ja, das ist ja ein Warnhinweis, dass jemand blinken wird. Ne? Also dieses, vor allem dann die erst bremsen und dann blinken. Dann kannst du das auch lassen. Das ist ja völliger Quatsch.
Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, der Wille zählt ja auch oft. Und wenn ich dann wenigstens sehe, okay, er wollte tatsächlich blinken oder hat irgendwann mal dran gedacht, auch wenn es zu spät war, dann zählt es für mich eigentlich auch. Von dem her. Ja. Musste ihn mal loswerden einfach.
Okay. Sag mal, so. World Grand Prix.
Ja.
Wie bereitet sich der Profi darauf vor? Macht er was anderes, weil das Doppel so wichtig ist? Mein Doppel ist ja immer wichtig. Doppel trainierst du ja immer so viel. Oder ist das Training eigentlich identisch?
Ich glaube, es ist zum größten Teil identisch. Ist echt eine Frage, die sich ja viele stellen. Bereiten sich die Profis wirklich drauf vor? so speziell auf diesem World Grand Prix. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch vergessen, irgendwie so Gaga und Shindy mal zu fragen. Einfach, ob die sich speziell darauf vorbereiten. Aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass man eher so guckt, okay, ein bisschen Scoring trainieren, vielleicht diese Wege, wenn der erste oder zweite Dart nicht reingeht, ob man dann trainiert, okay, welches Doppel nehme ich als Ausweichdoppel, wie jetzt zum Beispiel Lewis, der, wenn er die Doppel 20 nicht getroffen hat oder drunter geworfen hat, dann geht er rüber auf die Doppel 18 und solche Sachen. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten fällt mir echt ein gutes Spiel. Ja, gut, nee, eigentlich gibt's kein richtiges Trainingsspiel auch. Ja, nee, gibt's.
Ich finde ja noch, der Unterschied ist ja auch, dass du diese zwei Big Point Momente nacheinander hast. Also du checkst das Leg und bist sofort dran und musst wieder mit einem wichtigen Moment, in einem wichtigen Moment agieren. Das ist ja ein anderer Rhythmus, ein anderer Spielrhythmus, den du hast, ne? Ja. Ich glaube, an den musst du dich gewöhnen so ein bisschen, oder? An das musst du vielleicht trainieren, einfach oft spielen, ne? So im Vorfeld.
Du brauchst noch mehr Fokus, weil du einfach diese drei, du hast ja in einem Leg drei Komponenten. Doppeltreffen zum Reinkommen, Scoring und dann wieder Doppel zum Auschecken. Und das haben viele heute nicht geschafft, wie zum Beispiel in Kim Heibrechts, der diese drei Komponenten einfach nicht zusammengekriegt hat in jedem Leg. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass du quasi dreimal höchste Konzentration brauchst, um nur ein einziges Leg zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wundert mich irgendwie auch, dass Peter Wright da zum Beispiel noch nie, stand er schon mal im Finale beim World Cup? Ja. Ich glaube nicht. Einmal.
Doch, stand da. Ja, 2018, glaube ich.
Ja, aber eigentlich zu wenig. Für so einen Spieler, der so hoch konzentriert immer an die Sache rangeht und so fokussiert, komisch eigentlich, dass der nicht schon öfters beim World Grand Prix, das ist eigentlich so, für mich müsste das fast eine Paradedisziplin sein für Peter Wright, Double in, Double out.
Ah, das ist gut.
Deswegen wundert mich das manchmal.
Der hat mir heute auch gut gefallen und wenn du das sagst auch, war der sehr effektiv in seiner Art zu spielen gegen Kim Heibrechts, der ja ganz schön getrommelt hat, der dann anfangs aber große Doppelprobleme hatte. Auch wie schräg, ne? Der kommt eigentlich mit einer 100%-Quote anfangs rein, aber checkt hinten nicht raus.
Ja, aber das meine ich. Drei Komponenten und er hat sie nicht zusammengekriegt. Ja. Und Peter Wright ist so geschwommen, schöne Kurven gemacht und ist da durchgeglitten, kann man sagen.
Ja. Jetzt ist es ja Dienstag, ne? Wenn wir hier unseren Podcast hier auf Sendung bringen. Es ist also der Tag, an dem die beiden Deutschen, Gabriel Clemens und Martin Schindler, eingreifen werden. Wir haben zum ersten Mal zwei deutsche Spieler beim World Grand Prix. Das sei auch mal irgendwie gesagt. Das kommt jetzt hoffentlich auch häufiger vor, dass sich da zwei Deutsche in die Top 16 der Pro Tour Order of Merit spielen. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen noch in den Top 16 einfach und der ist mit dabei. Das wäre noch ein bisschen einfacher. Gaga bekommt es zu tun mit Noppert.
Ja.
Schweres Los. Und Schindler hat sowieso ein total schweres Los, weil der schon wieder gegen den Price spielt. Wer zieht denn da die Lose? Ich glaube, auch Barry Hearn hat es losgezogen, glaube ich, ne?
Ja. Anscheinend schon. Ich habe es gesehen. Das war ja gleich das erste Los. Ja. Direkt Martin rausgezogen. Deswegen habe ich ja letzte Woche das erwähnt. Mich interessiert es einfach mal, diese Begegnungen, die tendenziell oft vorkommen, ob mich da mein Eindruck täuscht, dass es Begegnungen gibt, die extrem oft gegeneinander gelost werden. Ich glaube, heute war auch wieder so eine Partie von zwei Spielern, ich weiß gar nicht, wer es war, die zum ersten Mal gegeneinander gespielt haben. Callum Ritz und Christoph Ratajski.
Aha.
Haben noch nie gegeneinander gespielt bis heute. Weißt du, ich meine, das sind ja zwei Spieler, die sind ja seit Jahren auf der Tour unterwegs, aber spielen auf der Tour nie gegeneinander. Ja. Deswegen,
Fand übrigens die Statistik ganz interessant, dass jetzt gerade bei Best of Three Sets zu einem ganz hohen Prozentsatz derjenige das Match gewinnt, der den ersten Satz gewinnt. Von 128 Partien, 95 gewinnen den ersten Satz und gewinnen das Match. Und das war auch, glaube ich, heute Abend letztlich so, ne? Und Ratajski war so eine Ausnahme, der das im letzten Jahr geschafft hat, ins Viertelfinale zu kommen, obwohl er in seiner ersten Runde den ersten Satz verloren hatte. Ja. Finde ich erstaunlich, dass das so schwierig ist, ein Match zu drehen dann, ne? Dass das zu solchem Problem wird.
Extrem kurze Distanz. Es ist eine ganz kurze Distanz. Wir sehen zwar Satzmodus und denken, oh, das geht ein bisschen länger, aber es kann innerhalb von 6 Legs vorbei sein. Wir haben es heute gesehen bei Doby gegen Humphreys, ging auch dann ratzfatz war das dann in Richtung Doby gedreht.
Ja. Deswegen, wer ist denn dein Favorit auf den Titel?
Auf den Titel?
Ja.
Also MVG nicht, muss ich sagen.
Nee.
Hat mich nicht überzeugt. Nee. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. De Sousa hätte ich vor dem Turnier gesagt irgendwie, weil da habe ich so das Gefühl gehabt, so jetzt kommt der nächste Knoten. Aber ich muss schon sagen, es läuft schon so ein bisschen auf ein Duell zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 der Welt hinaus. Das ist jetzt mein erster Eindruck. Und, also klar, damit sage ich dann quasi oder nehme dann vorab voraus, dass Gervin Price heute gegen Martin Schindler gewinnt, aber da dürfen wir uns jetzt auch nicht anlügen, wer da der Favorit ist. Aber naja, so von der Tendenz her würde ich jetzt sagen, Peter Wright oder Gervin Price sind meine Favoriten. Ohne zu wissen, wie es dann morgen ausgeht oder heute.
Gervin Price ist ja der Sieger von 2020. Dieses Ergebnis rutschte mir aus seiner Wertung raus. Darum hat sich im Live-Ranking wieder was getan. Jetzt ist wieder Peter Wright vorne. Ja. Im Live-Ranking vor Gervin Price. Mal gucken, wie das am Ende dieses Turnieres sein wird. Ja, ich glaube auch, dass es einer der großen machen wird. Man würde ja gerne irgendwie so einen geilen Tipp abgeben, so einen Außenseiter-Tipp. Chizzy hatten ja einige genannt, aber der ist ja auch schon wieder raus, ne? Gegen Demi Vandenberg. Lass uns nochmal vielleicht auf den heutigen Abend zu sprechen kommen. 8 Partien, es ging los mit Kellen Ritz gegen Christoph Ratajski. Was ist eigentlich mit Kellen Ritz los, der so eine geile WM gespielt hat, der so ein guter Zocker ist? Ich habe den als unheimlich ungeduldig empfunden. Der war fast schon hektisch und ich finde auch fast schon ein bisschen panisch, wenn es dann ums Checken ging. Ne? Völlig unentspannt.
Ja.
Was war denn los,
ich glaub,
mit dem?
Dass da mental irgendwie auch so eine kleine Blockade im Moment drin ist. Der hat eine riesen WM gespielt und dann denkst du natürlich, das geht jetzt immer so weiter. Und dann bleiben die Ergebnisse aus und dann machst du dir selber Druck im Kopf und dann läuft es in dem Spiel nicht und dann wirst du als junger Kerl, der noch gar nicht die Erfahrung hat, wie andere Spieler, dann das macht dich einfach irre im Kopf. Und wir reden oft drüber, wie viel von dem Spiel sich im Kopf so abspielt. Ich glaube, bei Kellen Ritz und bei Dirk van Dijvenbode hat man heute relativ gut gesehen, wie viel da im Kopf sich abspielt.
Ja, ja, Dirk van Dijvenbode, quatscht man vielleicht auch später drüber, dass ja, der hat sich von einem Zuschauer aus der Partie rausnehmen lassen, weil der ab und zu mal ein bisschen reingerufen hat. Das wirkte zumindest auf mich gar nicht so wahnsinnig störend, aber ihn hat es offenbar sehr gestört. Zuvor vielleicht noch kurz, Bunting bezwingt Brandon Dolan mit 2-0, fand ich keine besonders gute Partie. Man denkt immer bei Brandon Dolan immer, ach geil, History Maker, aber nee, ist nicht viel passiert. Doby räumt Luke Humphries raus, der liegt 0-2 im ersten Satz in den Legs hinten und dreht, weil er geil checkt, ne, diese hohen Finishes mitnimmt. Trotzdem, Humphries, du hast vollkommen recht, mit dem Kopf irgendwo anders, nicht so richtig dort auf der Bühne und darum geht er auch raus. Demi Vandenberg, ich habe beim Walk-On wieder einen Eindruck gehabt, dass er nicht so richtig frei ist und dann spielt er trotzdem ein gutes Match. Auf der Bühne habe ich ihn so erlebt, wie ich den Dreammaker schon oft erlebt habe. Ich fand das ein gutes Match von ihm.
Ja, war solide. Also es war jetzt nicht über sein A-Plus-Game oder so. Nee. Es war solide und er hat genau das getan, was er tun musste. Total alles rausgeholt quasi, was Chizzy ihm vor die Füße geworfen hat. Muss man ja auch sagen. Da waren ein paar Doppel dabei, die hätte Chizzy mitnehmen müssen. Ja,
ja, aber er spielt gegen Chizzy, gegen einen, der jetzt gerade Belgien gewonnen hat, der angekündigt hat, dass er kommt, von dem man irgendwie immer auch weiß, wenn der in Schwung kommt, ist der echt gefährlich und kann auch so ein Turnier gewinnen, schon zweimal im Finale. Den hat er rausgenommen. Also das ist, finde ich, echt ein gutes Ergebnis. Ja. Dann Clayton gegen Van Dijvenbode. Clayton kommt schlecht rein. Van Dijvenbode spielt einen geilen ersten Satz. Die Pause nimmt den schon so ein bisschen raus. Ne? Erlebt man, finde ich, so bei den Top 16 selten, dass die Pause das Spiel beeinflusst. Der kam nicht in die Gänge in Satz 2.
Ja, die Pause ist ja immer wieder so ein Diskussionsthema. Auch für mich, finde ich, wem hilft sie? Wer sehnt sich nach der Pause? Ich glaube, Clayton ist auch keiner, der sich jetzt nach der Pause sehnt oder so. Aber ich glaube, wenn die Pause nicht gewesen wäre, dann wäre Van Dijvenbode einfach über Clayton drüber gerannt. Also da wäre kein Halten mehr gewesen.
Das glaube ich auch.
Deswegen, ja. Und dann zum Schluss, wenn wir jetzt vielleicht noch drüber reden, weil du über den Zuschauer geredet hast. Mir kam es so vor, als ob Van Dijvenbode irgendwas sucht. Nicht eine Ausrede, aber irgendwo so ein Ding, wo er sich dran reiben kann oder irgendwie. Ich fand es echt spannend auch zu sehen. Ich habe gar nicht mehr so aufs Spiel geachtet. Ich habe nur noch gesehen, wie Van Dijvenbode von Dart zu Dart immer weiter auseinanderfällt. Mental. Ach. Also im Kopf. Der war zum Schluss nur noch ein Häufchen Elend. Also wenn man es so kopfmäßig sieht, finde ich. Und Clayton, der auch rotzfrech, der hat ihm ja jedes Mal dann nochmal eine mitgegeben mit einer 140 oder 180, wenn er gemerkt hat, dass der sich da immer mehr aufregt. Deswegen auch an Clayton ein Riesenkompliment, dass er ihm da so richtig eine mitgegeben hat.
Ja, weil der erste Satz endet ja mit einem 156er Finish von Van Dijvenbode. Also der hat wirklich das komplette Momentum auf seiner Seite.
Ja, ja.
Und dann kriegt das zu Beginn des zweiten Satzes nicht ganz hin. Und wie gut Clayton es dann schafft, sich auch in dieses Match rein zu fighten, ne? Denn der hatte ja, ich glaube, im ersten Satz eine 140er Aufnahme.
Ja.
Ne? Und plötzlich kommt der rein und plötzlich macht der Druck damit. Und du siehst ja auch, so wie Van Dijvenbode sich dann mit dem Zuschauer beschäftigt, dass er mit dem Kopf irgendwie nicht in der Partie war. Das stört dich ja nur dann, wenn du nicht im Tunnel bist, ne?
Genau. Und das hat ihn dann rausgebracht. Er hätte vielleicht einfach mit denken müssen, ich gehe in diesen zweiten Satz genau so rein, also mental, wie ich in das Match reingegangen bin. Genau das gleiche Mindset, aber das ist ja die Schwierigkeit. Das schafft ja kaum einer, das zu halten. Aber wie gesagt, für mich vom Ergebnis und von der Averages und allem gar nicht so interessant das Match an sich, sondern wirklich nur die ganze Zeit nur auf Van Dijvenbode geguckt, wie der Stück für Stück dieses Match einfach weggibt.
Ja. Obwohl ich den oft als einen geilen Kämpfer empfinde, jemand, der auch nicht aufgibt, der es immer versucht, aber der das heute nicht hinbekommen hat.
Wenn du den Vergleich machst, Van Dijvenbode hinten und Michael Smith hinten. Van Dijvenbode für mich der Spieler, der eher so ein Match nochmal drehen kann wie Michael Smith.
Ja. Also der ist raus. Ich meine, der stand 2020 auch im Finale des World Grand Prix. Der ist auch jetzt dadurch im Ranking so ein bisschen nach hinten gerutscht. Und dann war es Peter Wright, der sich gegen Heibrechts durchsetzt. Heibrechts, wie gesagt, scored anfangs wie ein Verrückter. Und aber bekommt es auf die Doppel nicht hin und am Ende auch dann ein verdienter Sieg von Peter Wright, der das gut gemacht hat. Der hat natürlich noch Luft nach oben, der wird sich auch noch steigern müssen, wenn er hier was reißen möchte. Aber das war für mich so ein gutes erstes Match auf einem ordentlichen Niveau, auf dem er auch aufbauen kann, bei dem er weiß, es ist okay, es läuft ordentlich und mal gucken, was da noch geht. Gary Anderson hat die wenigsten Legs von allen 32 Spielern übrigens in diesem Jahr gespielt, mit 600. Nur der hat so die Hälfte spielt er an Legs im Vergleich zu all den Top-Jungs, die so alles mitnehmen. Und er kriegt's gerade nicht mehr hin, ne?
Also wir müssen schon sagen, dieses Ergebnis, das Michael van Gerwen gewonnen hat, das brauchen wir eigentlich gar nicht zu besprechen. Das war irgendwie auch von vornherein klar. Aber bei Gary, ich weiß ja, wir wissen ja gar nicht, woran wir sind. Er macht ja auch keine Aussagen, dass er sagt, okay, das ist jetzt mein letztes oder vorletztes Jahr oder wie auch immer. Er macht da auch keinen Tamtam drumherum, aber man merkt schon, diese Matchpraxis, die fehlt ihm extrem. Der muss, also wenn er noch die Wende oder hinkriegen will, dann muss er jetzt anfangen. Also wir müssen uns jetzt kommt der heiße Herbst quasi, wo Winter, wo alles stattfindet. Und im Moment, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, das einzige TV-Turnier, wo wir Gary Anderson noch sehen werden, ist die WM. Sonst nichts.
Und die Players Championship Finals auch nicht, ne? Also er wird Gibraltar nicht spielen, er wird die European Championship auf jeden Fall nicht spielen, er ist nicht für den Grand Slam of Darts qualifiziert.
Genau.
Und ich dachte halt, dass er vielleicht bei den Players Championship Finals dabei ist.
Ich kann mal schnell schauen, aber ich würde sagen, der ist da nicht dabei. Der hat ja auch viele Players Championships einfach sausen lassen. Von dem her.
Aber der hatte doch ein, zwei gute Ergebnisse in diesem Jahr, oder?
Ja, aber das reicht ja nicht.
Okay.
So, Players Championship Final Race. Wir suchen mal. Ach, halt, okay, er steht auf Platz 53. Wir haben noch 6 Players Championships. Hat aber 2057 Pfund Vorsprung auf Platz 64. Das ist Jermaine Vatimena.
Vielleicht mal auch das als Info, weil das nicht alle wissen, aber dieses Live-Ranking immer ganz spannend ist. Das alles findet ihr auf dieser Seite dartsrankings.com.
Ja.
Da findet ihr wirklich, wie ist die Live-Situation, wie ist es die Pro Tour Order of Merit, wie läuft die Quali für einzelne große Turniere, da findet ihr eigentlich alles.
Tourcard Race ist ganz interessant.
Tourcard Race, genau. Ja. Und da gibt es ja auch dieses Year-to-Date Race, ne? Und wenn du da auch mal guckst, wo Anderson steht, das hatte mir noch hier Zacharias, so heißt er, glaube ich, der ein großer Anderson-Fan auch ist, der regelmäßig, genau. Der hat mir das auch nochmal geschickt und hat vollkommen recht. Da steht der irgendwie gerade bei 36.000 Pfund und dann damit bist du
ja, weit. Also kein Top-16-Spieler mehr.
Ja, genau.
Ja, also das ist sicher. Also wie gesagt, WM, wenn er in der ersten Runde rausgeht, landet er irgendwo auf Platz 21 oder so. Also das wird noch ein hartes Jahr für Gary. Aber wie gesagt, es passt irgendwie. Dieses Spiel hat irgendwie so richtig reingepasst in sein Jahr.
Ja.
Dann kriegt er mal Van Gerwen, der nicht so gut spielt an dem Tag, war echt machbar für ihn. Dann trifft er die Doppel nicht und ja, wie gesagt, das Ergebnis hat mich nicht überrascht.
Ja gut, trifft die Doppel nicht. Der hat eine 14% Doppelquote. Der trifft 2 von 14. Also das ist eine Katastrophe. Weißt du, das ist nicht nur, ich treffe die Doppel nicht, das ist, du triffst sie gar nicht.
Mhm. Das stimmt, ja.
Du und MVG, weil du ja immer das Gefühl hattest, da ist irgendwas im Busch. Auch das Interview, was er gegeben hat, das war, wie Michael van Gerwen Interviews gibt, ne?
Standard,
alles in Ordnung. Aber so, das würde ich damit sagen.
Wie gesagt, ich habe ja nur den Verdacht geäußert, ja. So mein persönlicher Eindruck. Jeder hat ja einen anderen Eindruck von den Spielern und wie er das sieht. Keine Ahnung, manche feiern halt das ab oder merken das oder wie auch immer. Ich gucke halt immer so ein bisschen Michael van Gerwen, weil das für mich einfach so das Musterbeispiel ist immer. Weißt du, ich meine, gewinnen, verlieren, da läuft alles immer so nach Plan. I can only blame myself. Today was a good day. There's much more in the tank und so weiter. Das fehlt mir gerade im Moment. Ist der Fluss unterbrochen.
Okay, aber ist schon confident, weil er Premier League und World Matchplay gewonnen hat und wenn er gut spielt, ist sowieso alles in Butter. Dann, so, das hat er schon, die Sätze kennen wir ja auch von ihm und die hat er auch jetzt auch in diesem Interview wieder zum Besten gegeben. Du, Luis, gefällt mir gut heute Abend gegen de Souza, den er rausnimmt. Checkt 152, checkt 147 und die 101. Und trotzdem habe ich irgendwie bei dem so nie das Gefühl, der kann aber das Turnier jetzt auch gewinnen oder der spielt vielleicht mal ein Halbfinale oder ein Finale. Ich glaube das nicht. Ich habe den Glauben so ein bisschen verloren in den letzten Jahren in Adrian Lewis.
Ja, wir haben ja darüber geredet, als er dieses Players Championship Turnier gewonnen hat. Lewis ist back und wir haben ja beide gleich gesagt, nee, Lewis ist noch lang nicht back. Also das ist ja nur ein Kratzer von dem, was er quasi wirklich im Arm hätte. Ich glaube, Lewis ist an dem Punkt in seiner Karriere angekommen, an dem er richtig arbeiten muss und richtig tief graben, um nochmal was rauszuholen, weil eben auch die Konkurrenz so extrem ist und was weiß ich. Aber trotz allem Kompliment, dass er de Souza rausnimmt, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ist auch eine dicke Überraschung, finde ich heute. Also das ist für mich so die dickste Überraschung von allen Spielen. Das war auch gut. War ein gutes Timing, was er gehabt hat. Und ich glaube, de Souza hat er auch ganz schön kalt erwischt teilweise mit seinen Darts.
Ja, der im zweiten Satz dann auch besser reinkam und dann auch auf einmal diese 180er auch wieder hatte, so seine Power da reinbringen konnte, aber es hat tatsächlich nicht gereicht. Und sonst, wie war denn eigentlich so, wie war das Wochenende bei dir? Wie waren die letzten Tage?
Schrecklich. Alle krank zu Hause. Ja, alle krank. Es waren alle krank. Ich hatte eigentlich geplant, am Samstag in die Pfalz zu fahren zum DDV-Bundesligaspiel mit dem KSC, weil es mich total gefreut hätte, mal mit unserem Neuzugang mal wieder zu spielen, wovon ich ja nie im Leben geträumt hätte, dass ich mit dem jemals in einer Mannschaft spiele. Du hast ja sicher mitbekommen, wer jetzt beim KSC unter Vertrag ist. Tu nicht so, als ob du es nicht weißt. Tu nicht so, Elmar. Du hast es mitgekriegt, oder?
Ich hab gerade was im Mund, warte eben.
Ja. Kein geringerer als Roby John Rodriguez spielt jetzt tatsächlich in Deutschland der Bundesliga Darts. Ja. Ist echt cool, oder?
Ja, cool, absolut.
Und das Witzige war, das war so eine, also die Verpflichtung war relativ schnell, musste über die Bühne gehen. Und natürlich das Trikot für Roby John, weil wir haben alle Trikots mit Namen drauf, war noch nicht fertig einfach. So, und wer, muss man eben gucken, wer hat die gleiche Größe wie Roby John Rodriguez, trikotmäßig?
Du.
Nur ich, ja.
Was ist das, XS oder was?
So, dieser Podcast ist hiermit beendet, weil... nee, ich trage M oder M. Oder L, je nachdem, wer die Trikots macht. Aber nee, konnte ich natürlich nicht, weil ich mich zu Hause ein bisschen kümmern musste, weil meine Frau war krank und wenn die Mama krank ist, dann ist Alarmstufe Rot daheim. Also das ist wirklich, okay. Die Kinder waren krank und das war echt schwierig. Ich habe 15, 16 Stunden Schichten gehabt zu Hause. Deswegen bin ich eigentlich fast froh, dass ich jetzt ja so ein bisschen raus bin und ja, nicht ausruhen, aber ja, tut mir jetzt leid für meine Frau, die hat natürlich wieder die ganze Arbeit an der Backe, aber im Moment geht überall was rum. Rhinoviren heißen die, glaube ich, im Moment. Auch wieder so Atemwegsding, also nicht so schlimm wie Corona wahrscheinlich, aber ja, die Menschen werden halt wieder krank. Es ist halt wie Herbst, Winter immer. Viren ja, gehen genau. rum. Deswegen war es jetzt Wochenende nicht schrecklich, klar, aber weißt ja, laufende Nasen, Geplärre hin und her. Ja, nachts war halt auch nicht so ruhig. Deswegen, wie gesagt, ich bin froh, dass es jetzt einigermaßen wieder alles gut ist. Und ja, es gab, wie gesagt, diesen Bundesligaspieltag, den ich gerne mitgenommen hätte, weil ich echt Bock drauf hatte, weil es auch gegen eine gute Mannschaft ging und so weiter. Aber sie haben es auch ohne mich geschafft tatsächlich. Und der Gegner hat noch ein bisschen gestichelt per Instagram danach, aber egal.
Ich war ja am Freitag nochmal in Erfurt, weil ich beim Fernsehgarten dabei war. Das hat Bock gemacht. Waren nette Promis. Ich habe den Simon Gose-Johann zum ersten Mal kennengelernt. Der sagt ja was, oder? Der hat ja früher mit Elton.
Der Name.
Das ist ja so einer, der völlig schmerzfrei so Challenges angeht. Ja. Und ich kannte den gar nicht. Ich dachte, das wäre ein größerer Chaot oder so mehr so ein Draufgänger. Und der ist ein ganz netter Typ. Echt nett mit dem unterhalten. Hat mich sehr gefreut. Mit Lutz van der Horst war noch da.
Der hat so Pranks früher gemacht, wo grenzwertig waren. Also wo dann
immer
wirklich auch.
Immer grenzwertig, ja.
Ja, wo du vielleicht heute ja vielleicht nicht mehr so machen kannst, würde ich sagen.
Ja, genau. Oder? Schiebt sich so eine Banane in die Boxershorts rein und genau, sowas. Und schon lustig, ne? So, aber auch ein eigener Humor, ne? So der nicht bei jedem funktioniert.
War das der Fernsehgarten mit Helene Fischer? War die auch da oder habe ich jetzt was durcheinander gebracht?
Nee, Helene Fischer war nicht da.
War nicht da, okay, alles
klar. Nee. Ja. Aber es war auch, wir hatten ein schönes Wetter auch zum Glück und das war cool, hat Spaß gemacht, war eine nette Sache. Du dann Bahnfahrt zurück, brauchst aus Erfurt, was mich total überrascht hat, brauchst du nur 2 Stunden nach München. Ich bin um 7:30, glaube ich, in die Bahn rein. Ich dachte, ich wäre um 9:30 in München. Ich war um 23.45 Uhr in München, weil wir dann über Nürnberg, machst du kurz Halt, fährt die Bahn weiter, dann hält sie an. Dann finde ich immer schon die Durchsage so geil, dass das ein nicht planmäßiger Halt sei, was man als Fahrgast schon vermutet und irgendwie ahnt. Und dann kommt die Begründung, das dauerte auch dann mit der Begründung, und dafür entschuldigte sich immer schon der Schaffner, der die Durchsagen machte, die so kurios waren, dass tatsächlich das gesamte Abteil in diesem Großraum mit einem Lachkrampf da saß, bei allem Frust, den man hatte, weil man ja nach München wollte. Und dann kam irgendwann die Erklärung, dass eine Brücke auf dem Weg jetzt nach München nicht befahrbar sei und man sich dazu entschieden habe, jetzt wieder zurück nach Nürnberg zu fahren, um dann über Augsburg nach München. Man sei dann halt um 23.30 Uhr da, also viel, viel später, ne? 1,5 Stunden später als eigentlich geplant. Und dann dauerte unheimlich lange, bis man wieder wusste, merkte, okay, jetzt geht in die andere Richtung, wieder hoch nach Nürnberg zurück. Und dann plötzlich hielten sie wieder an und dann sagten sie, nein, die Brücke, man kann die doch befahren. Und dann sind wir wieder nach München gefahren. Und dann sind wir über die Brücke gefahren und dann war irgendwie das Problem gar nicht da, von dem sie gesprochen hatten. Und dann waren wir trotzdem erst um 23:30 Uhr in München. Pass auf. Und dann hatte mein Zug, ich muss ja noch einen Anschlusszug nehmen, ja zum Ammersee raus, hieß es dann, der würde um 23:44 Uhr fahren. Und das kotzt mich echt an der Deutschen Bahn. Dann habe ich diese App und sehe 23:44 Uhr, denke, ach super, geh jetzt doch kurz und hol mir eine Leberkäs-Semmel. Dann schaffe ich das alles. Ich weiß ja genau, wie lange ich da brauche und bin um 42 an dieser Bahn und stehe da und will gerade einsteigen, fährt die los. Dann ist die weg.
Boah.
Obwohl sie so 44, früh. Obwohl sie Warte 44, mal, ja, ganz genau.
Die Deutsche Bahn fährt 2 Minuten zu früh,
als es bei mir in meiner App steht und mir alles gesagt. Das heißt, ich musste nochmal eine Dreiviertelstunde warten, um dann um 0.30 Uhr, damit ich um 1:30 irgendwann zu Hause war. Ich dachte eigentlich, das war gut.
Tja, die Deutsche Bahn ist halt für jede Überraschung gut. Wie gesagt, ich habe auch schon meine Erfahrungen damit gemacht. Aber dass sie 2 Minuten zu früh losfährt, das ist ja Wahnsinn. Das das ziehen die wahrscheinlich dann wieder ab bei den Verspätungsminuten. Die sagen, hey, hier sind wir aber 2 Minuten zu früh losgefahren. Ist echt ärgerlich, ist echt bitter.
Das ist total bitter. Vor allem, weißt du, ich ärgere mich halt im Nachhinein, warum hole ich mir diese scheiß Semmel, dieses scheiß Brötchen, wenn ich das nicht hole, bin ich halt, dann sitze ich in der Bahn, ne? Aber ich kann es ja nicht wissen, ich war ja pünktlich da. Also.
Aber ich finde Zugfahren trotzdem total entspannend, vor allem ICE finde ich Weltklasse, weil du da einfach sitzen kannst, vor allem wenn du so eine Sitzplatzreservierung hast, ich finde es einfach genial. Also es ist wirklich entspanntes Reisen, wenn alles läuft.
Wenn alles läuft.
Aber es ist echt teuer.
Ja.
Ja.
Du musst halt eine Bahncard dir holen, ne? Also ohne Bahncard kannst du nicht regelmäßig Bahn fahren.
Ich weiß, ja, wie gesagt.
Ja.
Ah, ja.
Der Tourkalender 2023 ist rausgekommen und ich finde, da sollten wir ruhig mal einen Blick drauf werfen, weil das auch vielleicht nicht so jeder mitbekommt. Es hat sich einiges getan. Ich finde wirklich eine grobe Veränderung zum Beispiel ist, dass jetzt schon im Januar die World Series gespielt wird.
Ja.
Der Januar war eigentlich immer der Monat, an dem die Spieler auch nach der WM so ein bisschen durchschnaufen konnten. Und dann wurde ja Ende Januar immer das Masters gespielt, jetzt so in den letzten Jahren, nach einer 3-4-wöchigen Unterbrechung. Diese Pause ist futsch. Es geht direkt Mitte Januar geht's rein in die World Series. Und vielleicht können wir einfach mal so den Plan so ein bisschen durchgehen, jetzt ohne dass wir es zu detailliert machen, aber ich glaube mal so ein paar Änderungen vielleicht benennen. Also, es wird erstmals in Bahrain gespielt. Und das haben viele, das habe ich auf Social Media mitbekommen, viele mit einem Schrecken wahrgenommen. Bahrain. Ja. Jetzt geht's auch in diese Staaten, von denen man das Geld vor allem will.
Na klar. Ja. Das muss man ja auch ganz klar benennen. Da geht es ja nicht darum, in Bahrain den Dartsport groß zu machen oder sonst irgendwie. Nee. Da ist Geld im Spiel. Und klar, du kannst immer rechtfertigen, dass du sagst, ja, wir nehmen das Geld von Bahrain und stecken es dann, keine Ahnung, in die Players Championships wieder rein oder in die European Tour. Dann haben alle Spieler was davon und so weiter. Aber ich finde es unglücklich gewählt, muss ich ehrlich sagen. Weil auf der einen Seite setzt du dieses Jahr ein Zeichen und sagst, wir machen einen ukrainischen WM-Qualifier, damit wir auf jeden Fall jemanden aus der Ukraine bei der PDC-WM dabei haben und setzen so ein politisches Zeichen. Ein paar Wochen später bist du in Bahrain. Also Bahrain ist von diesen ganzen Staaten, von denen wir ja reden, also man muss ja da auch ein bisschen unterscheiden, wahrscheinlich noch mit einer der in Anführungszeichen besseren, was Menschenrechte und gewisse andere Dinge angeht. Also das muss man auch ganz vielleicht fair dazu sagen. Aber weißt du, ich meine, der Gegensatz ist halt so komisch. Weißt du, ich meine, auf der einen Seite, wir wollen Ukrainer dabei haben und da so ein bisschen Solidarität zeigen. Und dann gehen wir aber wieder in ein anderes Land, wo wieder mehr oder weniger nicht ein Diktator, aber eben eine Monarchie herrscht und die vererbbar ist und so weiter. Ja, es ist schwierig. Also politisch ganz korrekt ist es vielleicht nicht, aber das ist eben die neue Welt. Ja.
Okay, jetzt ist die World Series auch so eine Art Exhibition. Ich hatte irgendwie schon den Gedanken, kann man nicht einfach eine Exhibition da machen? Muss das jetzt die World Series sein, die ja vor allem den Auftrag hat, den Dartsport international populärer zu machen und bekannter zu machen? Und da erfüllt dieses Turnier diesen Auftrag nicht. Das ist übrigens am 12. und 13. Januar schon. Die WM geht ja bis zum 3. Januar. Dann ist es also 9 Tage später, wird in Bahrain gespielt und am Wochenende drauf in Kopenhagen. Und dann halt das nächste Wochenende schon das Masters. Und dann ist Februar und dann geht die Premier League los am 2. Februar. Vielleicht mal so ein paar, also Players Championship. Es wird 30 Players Championship Turniere geben. Wir haben die European Tour wieder mit 13 Events. 8 davon, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Deutschland.
Ja.
Gibt es neue Austragungsorte?
Kiel.
Richtig.
Und Sindelfingen ist wieder mit dabei quasi.
Ja, Kiel, dort hat ja schon die PDC Europe auch so eine Gala veranstaltet. Da geht man also jetzt auch dorthin. Also Leverkusen, Riesa, München ist mit dabei. Sindelfingen, genau, wird Ende Mai sein. Trier wird gespielt werden. Wir sind, oder die PDC Europe ist dann wieder in Jena und auch in Hildesheim. Hildesheim ist dann das letzte Turnier rausgefallen. Ist Gibraltar, ne? Wenn ich das richtig überblickt habe. Das war ja so eine alte Connection mit Tommy Cox noch, ne? Der damals irgendwie einen Bezug zu Gibraltar hatte und das Turnier immer dorthin gebracht hat, auch weil er Sponsoren gefunden hatte dort. Tommy Cox ist ja welche Position hatte der nochmal genau?
Tournament Director.
Das war der Turnierdirektor immer, genau, ja. Das ist ja ein ehemaliger Phil Taylor Manager, der damals ganz groß in diesem Kampf dieser beiden großen Verbände involviert war, der ja wirklich.
Elmar, der hat sein Haus verpfändet, um die Gerichtskosten mit der BDO zu begleichen, Anwaltskosten. Also all in ist der gegangen. Wenn das schiefgegangen wäre, wäre der bankrott, insolvent gewesen. Oder hätte aufgehört zu arbeiten. Je nachdem, wie du es halt siehst mit der Insolvenz.
Okay, also das ist die European Tour, die dann die European Darts Championship, wie auch in diesem Jahr, dann Ende Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle das große Finale erleben wird. Und ansonsten, gibt es noch irgendwas Neues vom Kalender her? Hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist?
Nö, Berlin ist eben kein Premier League Finale mehr, sondern nur ein Premier League Spieltag, der 9. Das müsste dann auch nach der Judgment Night sein, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Ist dann nach der Judgment Night. Das heißt, da werden schon zwei eliminiert. Und ansonsten gibt es in den Niederlanden eben einen neuen Austragungsort. Aber das ist ja für uns jetzt eigentlich relativ egal, ob das jetzt in Venlo oder in Leeuwarden ist oder sonst irgendwie. Ansonsten wieder die Players Championships machen auch wieder Halt in Deutschland. Finde ich gut. Challenge Tour nur leider nur ein Wochenende in Deutschland.
Ja.
Ist ein bisschen schade, glaube ich, für die ganzen Spieler, die auch so in der zweiten Reihe stehen, gerade aus deutscher Sicht. Wird wieder ein bisschen schwierig, aber der Kalender ist ganz schön vollgepackt wieder. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich gedacht, vielleicht wird das ein bisschen entwirrt. Aber allein schon, dass die Q-School ist wieder direkt Anfang Januar, am 9. Januar geht die schon los. Also schon heftig, oder?
9. bis 15. Januar. 170 Tage, glaube ich, ne? 170 Tage Live-Darts sozusagen auf dem Circuit der PDC. Das ist viel, ja.
Das ist echt viel, ja. Und wie gesagt, der Kalender ist jetzt ja nicht final bestätigt. Zum Ende des Jahres fehlen natürlich wieder die Termine. Viel Women's Series wieder.
Ja.
Also die geben schon richtig, richtig Gas.
Ja.
Bin gespannt. Aber viel Änderungen gibt es ja wirklich nicht zu diesem Jahr. Außer, dass jetzt im Bach reingespielt wird. Aber ich finde es schade, dass diese Ozeanien-Tour jetzt um einen Spieltag weniger gemacht wurde. Aber ich fand, es hat schon Spaß gemacht da in Australien und Neuseeland, oder? Diese drei Tage oder diese drei Wochenenden, wo da stattfanden.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Geht mir genauso. Finde ich auch.
Ja.
Ja, und ich habe auch immer so, der Januar war auch für mich immer so eine, ehrlich gesagt, so eine Pause, die ich immer genossen habe und dass mal Ruhe ist. So, jetzt geht's direkt also weiter. Das war der Kalender oder ist der Kalender für das nächste Tourjahr auf dem PDC-Circuit. Und ich glaube, wir können schon zum Paulke der Woche kommen, oder?
Definitiv. Bin gespannt.
Der Paulke der Woche.
Ich habe gar keine Ahnung, was kommt.
Ist auch ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt. Der Paulke der Woche geht an Union Berlin. Union Berlin ist ja immer noch Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Und sie haben jetzt zwar verloren, ne, aber ich fand zum Beispiel auch den Tweet, den sie nach dieser Niederlage, sie haben ihn gegen Frankfurt verloren, rausgehauen haben, spricht so geil für diesen Verein. Die haben dann einfach den Tweet rausgehauen, wäre ja sonst auch langweilig. Gern geschehen, liebe Bundesliga. Es ist die erste Saisonniederlage von Union Berlin gewesen. Und ich mag Union, weil dieser Verein noch für Dinge im Fußball steht, die uns, glaube ich, immer mehr abhanden kommen. Für Ehrlichkeit, für Aufopferung, für Identifikation, auch für eine geile Fankultur. Sie haben einen coolen Trainer mit Urs Fischer, Die Mannschaft ist wahnsinnig sympathisch. Ich habe ja auch ein bisschen Draht zu denen, weil wir schon 2, 3 Darts-Events gemacht haben und sieht danach aus, als würden wir auch im nächsten Jahr nochmal ein Darts-Event bei Union Berlin machen. Das finde ich cool, da freue ich mich drauf. Und ich war damals auch 2019 beim Aufstieg mit dabei. Relegation gegen Stuttgart, habt ihr ja mitgefeiert. Das war auch wirklich, das war sensationell, was da an Stimmung im Stadion war. Das war cool. Hab Felix Groß damals auch kennengelernt, zu dem ich jetzt immer wieder mal Kontakt hatte, den ich getroffen habe, der uns auch, glaube ich, in Kiel bei der Darts-Gala mit dabei war, der immer gegen Phil Taylor spielen durfte. Und ja, Union Berlin, das ist eine große Bereicherung, glaube ich, für die Bundesliga. Und wie gesagt, vor allem so die Art und Weise, wie sie sind und wie sie Fußball spielen. Ich komme ja aus Köln, ne? Also mein Verein ist ja der FC. Das Schlimme ist ja wirklich, das kannst du ja auch nicht ablegen. Ne? Also wenn du als Kind geprägt wurdest und wenn das dein Lieblingsverein ist, wirst du dein Leben lang das nicht mehr verändern können. Und ich freue mich jetzt. Ne? Also ne, Köln ist geil, aber Union finde ich einfach, der Pauke der Woche geht mal an Union Berlin, das muss mal sein.
Sehr schön. Passend zu Erfurt auch in den Osten, oder? Union ist der Ostverein.
Ja, genau. Berlin. Ja, ganz ja, genau. Schön. Und das ja. Am Tag der Deutschen Einheit. Ja.
Ein wunderbarer Tag, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Absolut.
Also, wenn ich dazu was sagen darf, Union Bitte. Berlin ist mir jetzt ein bisschen fremd, aber ich war ja noch relativ jung, als diese Wende war. Ich habe diese Bilder ja nur so halblebig im Kopf, wie das alles passiert ist. Aber wenn ich das heute anschaue und heute diese Dokumentation sehe und wie das abgelaufen ist, friedlich, gesittet, ja, mehr oder weniger, wie gesagt, es war eine der größten Revolutionen des 20. Jahrhunderts, die da abgegangen ist. Und dann kriege ich heute Gänsehaut, wie diese Menschen auf die Straße gegangen sind, Montag für Montag, da, DDR, für die war es ja ein extremes Risiko. Die wussten ja nicht, rollen morgen russische Panzer ein und zermalmen die alle oder wird dieser DDR-Staat sie alle ins Gefängnis werfen oder wie auch immer. Es war wirklich ein großes Risiko. Und diesen Mut bewundere ich heute noch mehr als je zuvor. Und ich fand das tolle Szenen auch, die da abgegangen sind, wie die Leute mit so kleinen Hämmern auf diese riesige, massive Berliner Wand eingeprügelt haben. Natürlich danach, was danach passiert ist, war nicht alles immer toll, aber ich fand das auch, und heute, den Leuten ist ja gar nicht bewusst, was da passiert ist. Dass die Franzosen und die Engländer vor allem, die Franzosen nicht, aber die Engländer hatten ja eine riesen Panik, dass diese Wiedervereinigung stattfindet, weil die haben gedacht, oh, jetzt kommen da nochmal 16 Millionen Deutsche dazu und die haben wieder so ein riesen Land, mehr oder weniger. Die hatten diese Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg waren ja, es waren ja noch viele Überlebende da, die haben gedacht, oh je, jetzt fangen die schon wieder an, hier ein großes Reich aufzubauen und so weiter. Und dass trotzdem die Europäer gesagt haben, nein, wir vertrauen den Deutschen, dass es alles friedlich bleibt und dass die sich an alles halten, was wir abgemacht haben. Und so viel Häme und Spott, wie es immer über Helmut Kohl und diese ganzen Typen damals gab, oder wie es da gab, man muss schon sagen, das war schon eine Riesenleistung. Weißt du, diese Bilder, Genscher auf diese, in Prag, ja. in der Botschaft, wie die Leute dort gefeiert haben, wie sie plötzlich wussten, jetzt sind wir frei und so weiter. Jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke und diese Bilder so vor mir habe. Und wie gesagt, das ist ganz große Geschichte.
Und soll ich dir was sagen? Ich habe das total verklobt und verpennt, als ich war 19 und habe das gar nicht so wahrgenommen. Also hatte auch gar nicht diesen Drang, ich muss vielleicht auch dahin und ich will mit dabei sein. An mir ist das ein bisschen vorbeigegangen. Das, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber es war so. Das hat mich irgendwie als 19-Jähriger gar nicht so berührt und mitgenommen. Ja. Leider.
Ich habe ja 2 Jahre im Osten gelebt und in Pirna. Das ist eine ganz kleine Stadt in der Nähe von Dresden. Also was ist kleine Stadt, 40.000 Einwohner. Und ich habe ja viele Geschichten gehört, wie es früher war in der DDR und wie das war. Und es war noch relativ frisch, das war 98 und 99, das war noch gar nicht so lang her. Also ich habe auch wirklich noch diese ganze Infrastruktur gesehen, die da so hinterlassen worden ist. Und das hat mich irgendwie total fasziniert. Auch ganz, die Menschen waren komplett anders, wie ich sie eigentlich kannte. Ich habe auch viele negative Erlebnisse gehabt, muss ich auch ehrlich zugeben. Aufgrund von meiner Herkunft, es war den Leuten halt fremd irgendwie. Aber trotzdem hatte ich damals schon das Gefühl, so die Verpflichtung, denen zu zeigen, ich bin nicht so, wie ihr denkt. Deswegen, weißt du, wie ich meine, da, ja, es war irgendwie eine crazy Zeit, die ich da erlebt habe. Deswegen, aber trotzdem, wie gesagt, im Nachhinein eine ganz, ganz tolle Geschichte, Wiedervereinigung. Und ich rate auch wirklich allen Jungen da mal so ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, was da passiert ist oder was da hätte passieren können, was es für eine Zeit war. Die UdSSR war kurz vorm Zerbrechen, die Wiedervereinigung, es war sowas, once in a lifetime kriegst du sowas mit, wenn überhaupt. Mhm. Ja, ganz tolle Zeit. Und Deutschland ist Weltmeister geworden 1990, nach der Wiedervereinigung. Das, ja, war, das, ja, noch, das war ja noch die Krone, ja, obendrauf, weißt du, ich, ja, meine. Und der erste WM-Titel wieder von Gesamtdeutschland und so weiter. Ach, wie gesagt, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, super.
Aber Union Berlin, muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt mit dem Fußball ein bisschen raus bin, ist für mich auch so ein Sympathieding. Mhm. Gebe ich ehrlich zu. Ja,
komplett. Ja. Wir haben 2:09 Uhr.
Oh ja. Okay, wir müssen jetzt Gas geben.
Und kommen jetzt zu unserer letzten Rubrik, die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Ich muss jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich Kritik äußern soll, ich weiß nicht genau, wie ich es dir beibringen soll. Unsere Rubrik, kleine Stories über große Helden. Ich habe mich letztens gefragt, du erzählst ja oft einfach so aus deinem Kosmos.
Ja.
Und ich versuche ja, wie soll ich es jetzt sagen? Bist du der große Held mit einer kleinen Story? Das weiß ich doch, dass du das nicht denkst.
Nee.
Ich sag das jetzt einfach so. Du weißt, worauf ich, nein, ich, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich ist weiß, das, worauf ist, du hinaus
ist das,
willst.
Ist das die Idee unserer Rubrik gewesen?
Nein, eigentlich nicht.
Aber ich finde, aber ich mag deine Geschichten. ich habe das nur letztens mal, habe ich mich irgendwie gefragt, das ist gar nicht die Idee der Rubrik. Robby bräuchte eine eigene Rubrik.
Nee, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich versuche ja irgendwas zu erzählen, was ich sonst nie erzählen kann. Wo vielleicht in Übertragungen, wie wir zusammen ein Dartspiel kommentieren, wo da einfach kein Platz dafür ist. Und dann fallen mir immer wieder diese Sachen ein. Und deswegen denke ich, das ist dieses super Medium hier, das mal rauszuhauen.
Absolut. Und das sind ja auch so Inside-Geschichten, die, finde ich, unheimlich gut beschreiben, wie du so auch als Dart-Profi getickt hast und die auch die Welt des Darts ganz gut erklären. Also gerade auch oder teilweise auch so, wie man vielleicht als jemand, der auch Bock hat, in die Richtung zu gehen, der glaube ich, sich wiedererkennt oder so. Das gefällt mir total gut. Du verstehst mich jetzt nicht falsch, ne?
Ich verstehe dich nie falsch.
Nee. Ja, das weiß ich nicht, aber jetzt da nicht.
Nein, ich verstehe schon, was du meinst, aber wie gesagt, ich würde gern verallgemeinern. Ich würde auch gern mal richtig einen raushauen, weißt du, ich meine, aber...
Was heißt das so, denn, richtig einen raushauen?
Dass ich einfach mal sage, heute geht es mal um ein Thema, mit dem ich vielleicht nichts zu tun habe, aber was mich tierisch nervt und das möchte ich jetzt einfach jetzt thematisieren in dieser Rubrik. Wo ich sage, das ist mal wirklich ein Held und
da fällt in dieser Sekunde das Mikrofon von Robert Marjanovic auf den Tisch.
Nee, wie gesagt, ich werde es in Zukunft ein bisschen anders halten.
Nein, musst du auch gar nicht. Bleib doch einfach dabei.
Ich bleib. Wie du willst.
Wie du willst, nicht wie ich will.
Nee, lass uns einfach mal. Einfach machen. Lass uns doch einfach machen. Wenn sich irgendjemand beschwert, dass der Name der Rubrik nicht zur Rubrik passt, dann kann er sich gerne Elmar-Paulke @Instagram an dich wenden und das ganze Ding. Ich bin ja immer gespannt so über deine Gedanken. Mir geht's gar nicht um die Geschichte, sondern wie du Dinge einordnest.
Okay.
Wenn du über Russ Bray erzählst zum Beispiel, dann will ich wissen, wie sieht denn der Elmar den Russ Bray? Also für mich persönlich.
Ja.
Oder sieht er denn so, wie andere ihn vielleicht auch sehen? Ich rede ja auch mit anderen Menschen. Oder diese Sachen, dass einfach mal ein George Noble erwähnt wird irgendwo. Weiß ich mal, das sind Helden. Das sind Menschen, die gehören mehr in den Vordergrund. Irgendwann werde ich auch mal über irgendeinen Schreiber erzählen, den ich dort. Weißt du, das sind Menschen, die begegnen dir tagtäglich im Fernsehen, wenn du bei diesen Dartsübertragungen, über die wissen wir gar nichts. Und das ist mir eben wichtig.
Ja.
Ja, das ist jetzt ein bisschen alles wirres Zeug, was wir reden, ich weiß aber.
Nein, ist nicht wirr. Ist nicht wirr. Ich habe ja so ein bisschen das Problem, tue ich mich schwer, wenn ich Geschichten erzähle, die ich auch schon in irgendeinem Buch verfasst habe, weil ich immer denke, das haben ja viele gelesen, die uns auch hören, und dann langweile ich die damit. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche, als ich über Andrew Gilding, das ist ja eigentlich eine ganz unspannende Geschichte gewesen. Ich habe mir den Podcast aber nochmal angehört, weil ich das auch für mich so wissen wollte, wie ich das als Zuhörer empfinden würde. Und fand das gar nicht so schlecht, weil das ja auch, glaube ich, viel sagt über Andrew Gilding, ohne dass man wahnsinnig viel über ihn sagt.
Ja.
Aber weil man sich das, glaube ich, oft fragt, wie ist der? Wie erlebt man den, wenn man den privat trifft? Und wenn das einer ist, wie ich ihn beschrieben habe, dann fühlt man sich vielleicht auch bestätigt oder sieht ihn vielleicht und erlebt ihn vielleicht auch ein bisschen anders, wenn man ihn das nächste Mal dann auf der Bühne sieht. Genau. Und ich vielleicht ziehe ich das jetzt so durch. Ich gehe jetzt so Spieler für Spieler, wie ich so meine ersten Treffen, wie erlebe ich die privat und was für einen Kontakt habe ich zu ihnen und an wen komme ich näher ran und ne, so. Bei mir ist heute Dave Chisnell. Nach dem Sieg jetzt auch von Belgien erzähle ich gleich mal so ein bisschen über Dave Chisnell. Aber fang du doch mal an.
Okay. Ich muss ehrlich zugeben, es wird jetzt keine großartige Geschichte, weil wir heute so viel über mentale Dinge hatten und was im Kopf abgeht. Ich muss heute ein Geständnis ablegen, tatsächlich, weil ich ja immer wieder so ein bisschen konfrontiert wurde mit diesem Thema Mentaltrainer. Und das ist ja so ein Thema, was nicht ganz so, wo ja keiner rausrückt, wirklich von den Spielern, was er da macht. Wenige Spieler, sagen wir mal so. Ja. Ich bin sicher, dass einige Spieler zum Mentaltrainer gehen. Aber ich
finde, inzwischen ist es zumindest so, dass man weiß, einige arbeiten mit Mentaltrainern.
Ja, aber bei MVG weißt du es nicht.
Das stimmt, aber
obwohl es offensichtlich ist.
Es gab früher, man wusste, dass Barney mit Mentalcoaches gearbeitet hat, aber so das gab ja keiner zu, weil das als Schwäche dargestellt wurde.
Ja, was ja ich ein will totaler nur mal Quatsch ist. Heute einfach was erzählen, weil ich gesagt habe, ich habe tatsächlich mal den Kontakt zu Mentaltrainern gesucht, also mehrere, weil ich einfach auch an einem Punkt war, wo ich viele Situationen hatte, mit denen ich nicht umgehen konnte im Spiel und so weiter. Und also das Gesamtbild war eher so, dass ich habe auch versucht, so ein bisschen rauszugehen aus dem Sport Darts und habe mir dann ein paar Nummern geben lassen von anderen Leuten, die einfach mit Sportlern arbeiten. Und viele haben mir tatsächlich auch gesagt, weil sie sich so ein bisschen reingearbeitet haben in Darts und haben gesagt, es ist sehr individuell. Es ist schwierig für so allgemeine Sportmediziner und Mentaltrainer da reinzukommen, weil die Situationen sind so speziell und so hart auch am Limit, weil ich denen erzählt habe, du verpasst 6 Darts auf Doppel, verlierst dein Leg, das du eigentlich gewinnen solltest. Das nächste Leg geht los und der Gegner startet mit 180. Das ist eine unfassbare Belastung, die ein Spieler da durchgeht und so weiter. Aber ich möchte jetzt aber ein spezielles Ding, weil einer war knallhart zu mir.
Nee, warte mal ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ja. Ich, der ja aus dem Tennis komme,
ja,
habe natürlich auch mit Mentalcoaches. Ich habe ja auch vor Jahren schon in diesem Darts-Kalender, vielleicht erinnert sich irgendeiner, ich habe mal irgendwann so einen Darts-Kalender rausgebracht. Da habe ich auch ein langes Interview mit einem Mentalcoach drin gehabt. Das war einer, der aus dem Tennissport kam. Das ist ja auch ein Einzelsport und das ist, ne, und das ist einer gewesen, der auch im Golf Leuten hilft. Und die haben sofort die Parallele gesehen. Die konnten dir sehr genau analysieren, was die Schwierigkeit im Darts ist, was die Momente sind, die du nicht vorbereiten kannst und wo es dich aus der Balance haut und so. Und das waren die auch immer gesagt haben, ich kann denen helfen. So dieser Impuls auch, die müssen mit Mentaltrainern arbeiten, die werden deutlich besser werden.
Ja. Ich will nur sagen, man kann es nicht verallgemeinern, weil ich einfach glaube, dass ein Gervin Price einen anderen Mentaltrainer braucht, als es Gary Anderson braucht. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Das meine ich mit individuell, weil einfach, ist ja auch bei anderen Sportlern so, jeder tickt ja anders und was weiß ich, muss. Aber die Geschwindigkeit hat hier meistens ja auch so ein bisschen beeindruckt, in der du Situationen wegstecken musst. Weil wir immer sagen, innerhalb von Sekunden muss das nächste Leg fängt an, dann geht's wieder weiter. Weißt du, ich meine, beim Golf lässt du dir halt eben eine Minute Zeit für deinen Schlag und kannst nochmal deine inneren Routinen ablaufen lassen und so weiter. Aber soll gar nicht jetzt drum gehen, ob Mentaltrainer jetzt da irgendwie für mich sinnvoll waren oder nicht. Einer hat mir weitergeholfen, aber das war gar nicht so im Spiel, sondern mehr in der Vorbereitung. wie ich in so einen Tag oder so ein Match reingehe, das hat mir sehr geholfen. Aber einer hat mich echt so ein bisschen, der hat mir vor den Kopf gestoßen, weil ich so mit ihm drüber geredet habe und gesagt, ja, vielleicht kannst du mir da helfen und so weiter. Und hat er mich so ausgefragt, was ich so mache. Und habe ich mal gesagt, ja, ich arbeite von Montag bis Freitag und am Wochenende bin ich eben Dartspieler und so weiter. Und dann hat er wirklich so knallhart zu mir gesagt, was willst denn du von mir? Du bist noch nicht mal bereit, dieses volle Risiko einzugehen, davon zu leben, das als Hauptberuf zu machen. Und ich soll dir helfen, an den Wochenenden ein paar Kröten mehr zu verdienen. Warum? Er hat mir einfach gesagt, warum? Warum soll ich das machen? Du bist nicht bereit, alles zu geben. Dann erwarte doch nicht von mir, dass ich dir jetzt irgendwie helfe, an zwei Tagen in der Woche dein Leistungspensum abzurufen. Du bist in der Pflicht. Und das will ich auch sagen, weil viele so immer so leicht drüber reden. Ja, du musst zum Mentaltrainer und dann wirst du besser und dann wirst du die Situation besser handeln oder sonst irgendwie. So einfach ist es nicht. Du musst erstmal bereit sein, alles zu geben. Und wenn du das nicht bist, dann wird dir der Mentaltrainer auch nicht weiterhelfen und dich zu einem besseren Spieler machen. Und es war halt so krass, dass er das zu mir gesagt hat. Was willst du von mir? Du willst von Montag bis Freitag deine Sicherheit haben und am Wochenende schön noch ein Sportheld sein. Das funktioniert so nicht im echten Leben. Das funktioniert im Arbeitsleben nicht oder sonst irgendwie. Wenn du bereit bist, den letzten Schritt zu gehen, dann können wir uns nochmal unterhalten.
Aber das ist doch schon geil von so einem Mentalcoach, dass ja, der dich hier genau auch zu diesem Punkt bringt, wo der wissen will, willst du es wirklich oder willst du es nicht?
Ne? Genau, ja. Genau. Und das, cool. das wollte ich jetzt einfach mal, das war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, der hat eigentlich recht. Was will ich eigentlich bei den Leuten? Ich bettel drum, dass die mich irgendwie zu einem Spieler machen, der jede 180 wegsteckt, als ob es nichts wäre oder mich im richtigen Moment treffe ich das Doppel oder sonst irgendwie. Aber der hat zu mir gesagt, nee, das geht so nicht im Leben. Du kannst nicht alles haben.
Und das ist wieder der Punkt, so diese erste Darts-Generation, der André Velges, der Gian Artuts, der Shorty Seilers, ne, die ja gut waren, die dann auch Kontakt hatten zur PDC, die auch dachten, sie mischen mit und die immer diesen Punkt hatten, ja, wenn ich einen Sponsor, wenn ich Geld hätte, dann würde ich auch besser sein. Ne? Nein, es ist andersrum. Du musst gut sein, dann kriegst du auch Geld. Dann hast du auch einen Sponsor da. Aber geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ne? Zu sagen, hilf mir doch. Ich hau noch nicht alles rein, aber wenn ich ja merke, ich werde dann mit deiner Hilfe gut, vielleicht werde ich einen Schritt gehen. Nein, du musst diese Entscheidung vorher treffen, wenn du das wirklich vorhast. Genau. Ne? Das ist eine falsche Reihenfolge an Prozessen, die man gehen will. Und diese gute und richtige Reihenfolge musst du einhalten, sonst wirst du niemals zum Profi werden.
Ja, ja, ganz genau. Vielleicht vergleichbar mit Fußball. Wenn du Fußballprofi werden willst und du bist in ganz, ganz jungen Jahren, 14, 15, 16, deine ganzen Kumpels gehen am Freitag vielleicht irgendwo hin, machen Hauspartys, betrinken sich, Mädels hin und her. Wenn du nicht schon im jungen Alter bereit bist, alles dafür zu geben und am Freitag auch um 9:30 ins Bett zu gehen, dann wird es nicht weit gehen.
Auch genau. Weil du auch dann später in anderen Momenten auch nicht verzichten würdest. Ne? Du musst so fokussiert auf deine Karriere sein, dass du vieles andere zur Seite schiebst und das keinen Einfluss auf dein Leben hat.
Cristiano Ronaldo saß jetzt 90 Minuten auf der Bank beim letzten Spiel von Manchester United.
Das habe ich mitbekommen.
Glaubst du, der geht nach Hause und denkt sich, nee, dann brauche ich ja nächste Woche 5 Stunden weniger trainieren oder nicht ins Fitnessstudio gehen. Nein, der legt dann nochmal 1 Stunde drauf.
Ja.
Und dann sitzt er eben nochmal 90 Minuten auf der Bank. Ja. Was ich meine. Und das ist eben der Unterschied. Und das hat mir so ein bisschen aufgezeigt, dass ich gar nicht so weit bin oder wahrscheinlich auch nie so weit sein werde, um diesen letzten Schritt, um alles zu geben dafür. Jetzt sowieso nicht, aber wie gesagt, war wahrscheinlich einfach nicht bereit. Und das ist schwierig
einzusehen. Vielleicht warst du zu alt dafür.
Ja.
Vielleicht muss man jünger sein. Ich finde ja, jetzt in einem Alter, wo auch jetzt in dem Max zum Beispiel ist, Anfang 20, wo du noch keine Kinder hast, wo du so eine Freiheit hast zu sagen, komm, das mache ich jetzt 2-3 Jahre. Und ich setze alles auf eine Karte. Ich brauche sowieso nicht viel am Ende. Weißt? Ich brauche kein hohes Einkommen, damit ich meine Butze mir halten kann und ich versuche das. Das ist dann irgendwann schwieriger, weil man nämlich dann plötzlich Verpflichtungen hat und denen nachkommen will und man hat eine Familie auf einmal, da sind Kinder da. Da kannst du ja nicht sagen, ich bin A, kurz weg und B, der Kühlschrank ist jetzt die nächsten 2 Tage übrigens nicht voll, macht euch keine Sorgen, das wird wieder. Ne, so, geht ja nicht.
Ja. So.
Okay. Dave Chisnell. Dave Chisnell ist ein Typ, der total nett ist, der unheimlich freundlich immer ist, mit dem ich aber noch nie in ein richtiges Gespräch gekommen bin oder zu einem richtigen Gespräch gekommen bin. Das ist einer, der grüßt schnell und er sagt Hallo und er sagt, wie geht's dir? Und ist auch schwupp schon wieder weg. Und mich hat es deshalb auch so ein bisschen gewundert, dass der nach seinem Sieg bei den Belgian Darts Open das von seiner Mutter erzählt hat, dass der privat geworden ist. Und als er gesagt hat, die ist im letzten Jahr gestorben, das war ein scheiß Jahr von mir. Und mein Leben geht jetzt wieder so ein bisschen, kriegt jetzt wieder Schwung und ich habe Bock und ich will jetzt nachlegen. Ich glaube, dass jetzt mal eine gute Phase in meiner Karriere kommt. Ich finde, von dem habe ich selten Privates irgendwie gehört, obwohl ich den hier auf der Road to Ellipelli auch getroffen habe. Ne? Also wir kennen uns, wir waren den ganzen Tag zusammen und haben da schon irgendwie geredet, aber wir haben auch, glaube ich, mehr Snooker gespielt und mehr Dart gespielt und es war auch da nicht so das Gespräch. Ich hatte ich habe zu Roger Schiener, seinem Manager, zum Beispiel einen engeren Draht. Mit dem habe ich oft auch über Chizzy gesprochen, der hat mir dann auch viel auch so aus Chizzys Leben erzählt. Der war auch ein großer Tennisfan, mit dem habe ich mir irgendwie, der wollte einen Schläger von einem Profi haben, den habe ich ihm organisiert und dafür habe ich gesagt, musste aber meine Jungs hier mit Shirts und Darts ausstatten von Chizzy, das hat er natürlich auch gemacht. Und Chizzy ist einer, der niemals ein schlechtes Wort auch über einen anderen Kollegen fallen lässt und dadurch schätzen ihn alle auch sehr. Ich glaube, da ist keiner auf der Tour, der sagt, der Chizzy ist ein Idiot. Ne, keiner, oder?
Nee,
das ist irgendwie auch ein erstaunliches Phänomen, ne? Aber ich glaube, weil der ganz wenig so von sich preisgibt, ne? Und aber immer freundlich ist und immer nett ist, der würde sich niemals nicht grüßen, sowas, ne? Das macht er schon. Aber einer, an den ich nie so richtig rangekommen bin, also mit dem ich nie mal irgendwo auch zusammengesessen habe und wo es auch mal vielleicht wegging vom Darts und man einfach so ein bisschen gequatscht hat. Ne? Das hat nie stattgefunden. Und trotzdem, ja, und dabei kenne ich den jetzt auch schon lange, aber so ist mein Kontakt zu Chizzy. Und ich habe auch den Eindruck, so ist er auch zu ganz vielen. Es weiß kaum einer was Genaueres über Dave Chisnell.
Ja.
Wie erlebst du den?
Genauso, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast. Also ich habe nur einmal gegen ihn überhaupt gespielt. Und das ist ein Typ, da könntest du die fiesesten Taktiken anwenden an Bord, die es gibt. Das wird den gar nicht interessieren. Der würde das auch irgendwie vielleicht nicht so offensichtlich übel nehmen oder sonst irgendwas. Der ist, wie er ist. Und dass einer wenig von sich preisgibt, das ist ja heutzutage schon fast ein Kompliment. Weiß ich meine, in einer Zeit, wo jeder denkt, er muss die ganze Zeit Bilder von seinen Kindern posten, auf Social Media oder sonst irgendwas, ist halt einfach für mich so ein typischer englischer Junge, der glücklich ist, dass er das machen kann, was er mag, was er kann, vor allem. Und ich habe auch mal, der ist aus St.
Helens. Der auch so außergewöhnlich talentiert ja ist. Ne? Das ist wie gesagt, der spielt ja auch total geil Snooker, der gespielt. Und hätte auch da, glaube ich, so einen Weg einschlagen können. Aber das hat er nicht gemacht, weil es im Darts besser lief. Der mit einer schlechten Technik das alles irgendwie hinbekommt und extrem gut Darts spielen kann. Ne? Was hat er schon für Matches gespielt? Ne? Unter anderem gegen Van Gerven bei der WM. Das sind ja so Partien, das schaffen ja nur ganz wenige. Also so ein Niveau spielen bei einer WM ganz wenige nur. Eine Handvoll. So, ne?
Ja, vor allem über diesen Zeitraum. Wir reden ja hier über anderthalb Jahrzehnte.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann der von der BDO rübergewechselt ist zur PDC, aber es war relativ,
ich glaube, 2011, oder? Oder 12?
Dem BDO-WM, oder ich glaube, ein, zwei Jahre nach dem BDO-WM-Finale.
Er hat 2010, glaube ich, das BDO-WM-Finale gespielt.
Genau. Ich weiß gar nicht gegen wen, aber egal.
Ist das nicht gegen Webster, das Ding?
War das gegen Webster? Ist auch egal. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein langer, langer Zeitraum. Du musst mal überlegen, wie viele hatten wir in der Zeit, die kamen und gingen? Also wirklich, wir hatten ja, und irgendwie, Chizzy fällt vielleicht so langsam aus der Mode, weil er nicht auffällt, weil er einfach so mitläuft, weißt du, ich meine. Ich habe dem letzten wieder jemanden gesehen, der Corey Cadby erwähnt hat, weißt du, ich meine, der total extrovertiert war und hin und her. Wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich ein besserer Spieler als Chizzy vom Talent her. Eventuell.
Ja.
Aber einfach nicht in der Lage, das über Jahre zu konservieren. Und das hat Chizzy einfach geschafft. Und wenn du Roger erwähnst, seinen Manager, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil von Chizzys Karriere. Roger.
Oh, ja.
Das ist das Fundament, würde ich jetzt sogar mal behaupten.
Das ist eine Vaterfigur für ihn, der ihn, ne, auch durch einfach an die Hand nimmt und mit ihm geht und ihn begleitet auf seinem Lebenstraum.
Und ich glaube, Chizzy muss froh sein, dass er ihn kennengelernt hat und dass er nach wie vor mit ihm dabei ist. Der ist ja bei jedem Turnier dabei.
Naja.
Der ist ja bei jedem Turnier dabei. Der ist immer da. Und Roger hat, glaube ich, genau 2 oder 3 Klienten. Chizzy, Lisa Ashton und nochmal jemanden. Aber was ich meine, das ist heftig.
Ja.
Das ist echt heftig. Das ist total. Ich kapiere die Geschichte auch nicht. Weißt du, ich meine, dahinter. Ich kapiere die einfach nicht. Das muss einfach eine Freundschaft sein. Und ganz ehrlich, wenn dich einer so lange begleitet und so intensiv begleitet, wie Roger das bei Chizzy macht, dann muss Chizzy eigentlich ein ganz guter Typ sein. Ganz ehrlich, oder? Weil das machst du nicht für jeden.
Absolut, absolut. Ja. Das wollte ich ja, ich hoffe, das kam nicht so rüber. Das meine ich.
Chizzy
ist einer,
genau,
der hat das Herz am richtigen Fleck.
Ja,
das ist
genau
eine ehrliche Haut. Aber der erzählt einfach nicht viel. Ne? Ja. Der lässt nicht so viel raus von sich. Ja.
Und genau das hat auch Chizzy, weil wir vorher darüber diskutiert haben, über diese Rubrik, genau das hat auch Chizzy irgendwie verdient, dass man ihn so würdigt, wie du es gerade getan hast, finde ich. Einfach nicht in den Himmel loben, nicht irgendwie sonst irgendwas, sondern einfach mal zu sagen, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind einfach anständig, ohne aufzufallen. Mhm. Und das ist schön. Und das ist Chizzy.
Und die sind wichtig für eine Gemeinschaft, glaube ich auch. Weißt du das? Das ist einer, der ist auch für die Tour wichtig, ne? Weil es genau, was du schon sagst, keiner ist, der schräge Dinge macht, der auffällt, der durchdreht, der verrückt ist. Nee, der ist einfach bodenständig und macht das, was er halt gut kann. Und mal besser Chizzy. Und mal schlechter. Ja.
Chizzy ist geil. So.
So, jetzt haben wir die ganze Woche World Grand Prix. Wir müssen jetzt echt, wir sind total lang. Ne? Es ist 2.30 Uhr inzwischen.
Ja, ich merke auch, dass mein Akku von dem Mikrofon gibt langsam den Geist auf.
Okay,
mein Telefon zeigt mir auch gerade an, dass hier nur noch 20% Akku übrig sind.
Das sind genau die Anzeichen, damit wir nochmal ganz kurz sagen können, bewertet doch unseren Podcast. Seid so freundlich. Und wenn ihr Bock habt, haut doch mal 5 Sterne dran. Ich habe schon gesehen, die Anzahl derer, die uns bewerten, nimmt zu. Also ihr macht das auch. Das ist cool. Und darum, jetzt noch mal ganz kurz das Handy ausmachen vielleicht. Macht ganz kurz die Bluetooth-Box aus und bewertet jetzt, in diesem Moment, jetzt schnell. 5 Sterne. 5 Sterne sind
gar
vollkommen
nichts.
Berechtigt. Sind gar nichts.
Einmal tippen, das war's.
Das tut gar nicht weh. Okay, also Robby, hab eine gute Nacht, hab viel Spaß die Woche World Grand Prix. Ich hoffe, ich hab's auch. Ich hab Bock. Ich habe an den heutigen Abend schon gut und ich hab's auch Bock auf morgen Abend natürlich, wenn wir Gaga und Shindy haben. Mal gucken, ob er was reißen kann gegen Price. Es ist vielleicht das Turnier und der Moment, wo Shindy eine Überraschung schaffen kann, wenn er gut reinkommt, wenn er das hinbekommt. Von daher schauen wir mal.
Das sind die Abende, wofür man Dart spielt.
Ja.
Gegen die Nummer 1 der Welt.
Absolut.
Nicht, und Shindy ist keiner, der jammert und sagt, oh nein, schon wieder Price, sondern sagt sich bestimmt jetzt, ich habe morgen wieder mal die Gelegenheit, es allen zu zeigen.
Ja.
Und das ist cool. Das ist gut. Ja.
Also habt eine gute Woche. Ich hoffe, ihr lauscht unseren Übertragungen. Es werden übrigens beide Zone, also morgen noch mit René, dann ist Lukas Wenig für 2 Tage da und dann kommt der Maximizer von Freitag bis Sonntag. Das mal so aus der Zone-Sicht. Und es soll noch einen anderen Sender geben, wo es läuft, aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Das ist mein Problem.
Das sind die Wirren der Welt. Also das wird keiner rausfinden. Ja. Darf ich noch jemanden grüßen?
Ja, du grüßt so gerne am Ende mal einen noch. Ne?
Ja,
mach gerne.
Ja, ich grüße heute jemanden, von dem ich weiß, dass er niemals im Leben einen Podcast gehört hat und auch niemals hören wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber vielleicht irgendwann in der Nachwelt wird es irgendwer hören. Ich grüße einfach mal meinen Vater, auch wenn er das nie hören wird. Und ist ihn überhaupt nicht interessiert, was ich mache. Zumindest hier in der Darts-Welt.
Okay.
Aber ich grüße ihn einfach mal. Den alten Mann.
Den alten
Mann. Den Josip, ja.
Wie alt ist der?
Der ist 70.
Aber der hat doch voll Zeit, um Podcasts zu hören. Das ist doch eigentlich genau sein Medium. Du musst ihn dazu mal bringen. Nee, ist er nicht der Typ für.
Der hat noch nicht mal ein Handy. Also ich meine.
Brauche ja nicht. Kannst ja auch über einen Computer machen. Oder
das ist ein Mann, der ist mit 16 Jahren von zu Hause weg und nach Deutschland gezogen zum Arbeiten. Mit 16. Jetzt kannst du dir überlegen, was du mit 16 für ein Risiko eingegangen bist.
Ja. Ich war mit 19 noch nicht mal in Berlin.
Ja.
Ja.
Noch nicht mal in Berlin. Ja. Nee, mein Vater stand mit 16 Jahren am Münchner Hauptbahnhof und sagt zu mir heute, das war, an dem Tag wusste er, schon in der ersten Nacht wusste er, dass er dieses Land niemals wieder verlässt.
Ernsthaft?
Ja, mit 16.
Das finde ich aber schön, ey. Das hoffe ich so oft, dass Leute, die in unser Land kommen, dass sie das Gefühl haben. Das finde ich total toll, wenn wir als Land, als Deutschland, das den Menschen, die zu uns flüchten oder die zu uns kommen, ihnen dieses Gefühl geben. Das finde ich cool.
Er ist gekommen. Er ist nicht geflüchtet. Er wollte einfach ein besseres Leben.
Ja.
Und ich bin ihm dankbar. Das war die beste Entscheidung seines Lebens, weil sonst wäre ich nicht da.
Ja.
Aber gut. Also,
das schöner können wir diesen Podcast gar nicht beenden. Also, bis nächste Woche und macht's gut und bewertet schön. Ciao.
Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.